Oh, ist das schön, wieder mal bei euch zu sein. Zu Hause, gell? Jetzt war ich doch schon längere Zeit nicht mehr da, wegen den Ferien und so weiter. So viel gelaufen, Adonia-Konzert. Und von daher tut es gut, wieder mal hier mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Was bedeutet für dich Freiheit? Was für Bilder tauchen da in deinem Inneren auf? Freiheit. Der eine hat vielleicht so einen endlosen Strand vor Augen. Der andere sagt vielleicht, oh, eine einsame Insel ohne Verpflichtungen, einfach mal alleine sein, nur ich und mein Lieblingsbuch oder so. Der mittlerweile verstorbene Leiter des Tauernhofes von den Fackelträgern in Österreich, Hans-Peter Reuer, der erzählt, wie er einmal für sich Freiheit definiert hat und das versucht hat auszuleben. Und zwar hat er gesagt, ich bin nach Amerika gegangen und ich habe mir so einen richtig großen, breiten, langen, alten, so ein amerikanisches Cabriolet geholt und bin die Route 66 runtergefahren. Das ging eine Zeit lang gut, bis er einen Platten hatte. Zack, die Freiheit war beendet. Schaut, im Januar hatte ich die Gelegenheit, mit alten Freunden ein paar Tage in Ägypten zu verbringen. Und dann Januar, gell, das ist kalt und so. Und dann liegt man da am Strand in einer Liege und denkt, wow, das ist Freiheit. Und als wir dann vom Strand wieder zurückgekommen sind zu unserem Zimmer, habe ich gesehen, dass nebenan 5 Ägypter verbissen irgendeine kaputte Rohrleitung aus der Erde ausgegraben haben. Schweißüberströmt. Und ich bin zu ihnen gegangen und habe gesagt, und den Schatz schon gefunden? Das ist so der Galgenhumor der Touristen, gell? Aber die haben das ganz gut aufgenommen. Und dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen und habe die gefragt, hey, wie groß ist denn eure Crew hier so in dem Hotel? Und dann haben die mir gesagt, dass es nur für den Gartenbereich von diesem Hotel 400 Angestellte gibt, die rund um die Uhr in verschiedenen Schichten sich nur um die Pflege des Gartens kümmern. 400 Angestellte, die meisten davon waren natürlich nachts aktiv, damit die Touristen nicht so viel mitbekommen. Der war top gepflegt, aber mitten in der Wüste. Freiheit, damit die Touristen Freiheit erleben können und einfach mal die Seele baumeln lassen können, braucht es sehr, sehr viel Einsatz. Diese Freiheit muss gestaltet werden. Dieser platte Reifen beendet diese Freiheit sehr, sehr schnell. Und wenn man keinen Pannendienst und keinen Ersatzreifen dabei hat, und wer die Route 66 kennt, der weiß, dass die durch sehr, sehr öde Landschaften führt. Dann ist man wirklich aufgeschmissen. Freiheit will gestaltet werden. Und wer Freiheit nicht gestaltet, der wird schnell merken, dass man plötzlich noch viel unfreier sein kann, als man vorher war. Das kann einen ganz massiven Bumerang-Effekt haben. In der Geschichte der Lottogewinner sieht man das sehr stark. Da sieht man, dass diese Lottogewinner durch falsche Investitionen, durch Verspekulieren, nach einer gewissen Zeit auf einmal sogar im Knast gelandet sind. Also, dass es ihnen viel, viel schlechter ging als vorher. Für heute wollen wir uns einen Text aus dem 1. Korintherbrief anschauen, 1. Korinther 6. Und diese Gemeinde stand in genau der gleichen Situation. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet und sie hatten die Freiheit in Christus so richtig geschmeckt und gespürt. Sie hatten so richtig, sind so auf den Geschmack gekommen, was für eine Freiheit in Christus eigentlich da ist und was man da bekommen kann. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 11, die zweite Hälfte: Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Wow, Freiheit pur. Paulus sagt ihnen, ihr seid frei, ihr seid geheiligt, ihr seid abgewaschen oder reingewaschen von eurer Schuld, ihr seid freigesprochen, ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Freiheit pur, alle Fesseln gelöst, totale Freiheit. In unserem Predigttext heute, in 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20, da sagt Paulus ihnen jetzt, wie sie diese Freiheit gestalten können, damit sie auch tatsächlich in dieser Freiheit bleiben können. Moment mal, aha, sagt jetzt der ein oder andere. Also jetzt kommt doch wieder eine gewisse Gesetzlichkeit hinein, einfach durch die Hintertür. Aber ich möchte das versuchen, mal in diesem Bild auszudrücken. Es ist ganz logisch, dass Freiheit gestaltet werden muss. Es gibt zwei Naturgesetze, zwei Grundgesetze. Sagen wir mal, das Gesetz der Aerodynamik und das Gesetz der Erdanziehungskraft. Solange ich im Flugzeug bin und sich das mit einer gewissen Geschwindigkeit nach vorne bewegt, stehe ich unter dem Gesetz der Aerodynamik und bleibe in der Luft. Sobald ich das Flugzeug verlasse, hat mich sofort das Gesetz der Erdanziehungskraft wieder zurück. Die Freiheit zu fliegen ist auf einen Schlag wieder beendet. Und Paulus möchte den Korinthern deutlich machen und der Gemeinde in Korinth, wie sie im Bild gesprochen diesem Gesetz der Aerodynamik bleiben können, damit sie ihre Freiheit genießen können. Okay, das ist der Grundgedanke. Und er beginnt in Vers 12 mit dieser Aussage. Entschuldigung. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Paulus nennt der Gemeinde hier in Korinth zwei Leitplanken. Von Leitplanken haben wir in der Predigtreihe der 10 Gebote öfter gehört. Und er nennt ihnen diese Leitplanken und sagt, so könnt ihr eure Freiheit gestalten, in diesem Rahmen. Schaut, Leitplanken sind ja von der Straßenmeisterei nicht aufgebaut, um unsere Freiheit zu beschränken. Ich hoffe, das ist keine Neuigkeit. Leitplanken sind nicht da, um unsere Freiheit zu beschränken. Die Straßenmeisterei baut keine Leitplanken und sagt, lieber Verkehrsteilnehmer, du darfst fröhlich in diese Leitplanke hineinfahren. Du titscht einfach mit dem Auto wieder zurück auf die Fahrbahn und dann kannst du weiterfahren. Leitplanken sind da, damit du deine Freiheit richtig genießen kannst. Und auf einer geraden, ebenen Straße fragt man sich manchmal, wofür braucht es Leitplanken? Aber spätestens bei so einer Straße sind wir sehr, sehr froh um Leitplanken. Und diese Leitplanken haben schon so manchem das Leben gerettet. Und diese zwei Leitplanken gibt Paulus hier der Gemeinde. Die erste Leitplanke heißt hier, alles ist erlaubt, das sagen die Korinther, indem sie ihre Freiheit genießen wollen. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Das heißt, die erste Leitplanke, die ich mir stellen lassen muss, heißt, was baut auf? Was baut auf? Im Grundtext steht hier das Wort nützlich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch nützlich für mich und andere. Und genau das ist der Gedanke, der hier drin steckt. Denn dieses Wort nützlich kommt im 1. Korintherbrief noch zwei weitere Male vor. Einmal in dem Zusammenhang zu meinem eigenen Nutzen, das bedeutet, wie ich besser Jesus nachfolgen kann und mein Christsein leben kann. Und das zweite Mal zum Nutzen der Gemeinde, für die Gemeinschaft, in der ich mich bewege. Schaut, in der Jugendarbeit ist es ja so, da begegnen einem alle möglichen Fragen. Darf ein Christ sich tätowieren lassen zum Beispiel? Ich habe diese Frage mal in einer anderen Gemeinde gestellt und schon haben so im hinteren Bereich zwei so ihre Hände hochgestreckt, die waren so voll tätowiert. Ich meinte, das wäre ein Bibelvers, aber ich war mir nicht ganz sicher. Die sagen, jawohl, das darf man. Darf ein Christ sich tätowieren lassen? Paulus würde diese Frage so beantworten. Baut es die Gemeinde auf? Hilft es dir, in deiner Jesus-Nachfolge weiter vorwärts zu kommen, oder bringt es dich weiter von Jesus weg und behindert den Aufbau der Gemeinde? So würde Paulus das beantworten. Als ich hätte das schon mal in irgendeiner Predigt erwähnt, aber die erste IG, das war so ein Kennenlernabend, das war noch bei Bürers in der Scheune, in Bibern oben. Und dort kamen die Jungs auf mich zugestürmt, nachdem so dieses erste Beschnuppern dann vorbei war. Boris, ich habe die fast nicht verstanden wegen dem Schweizerdeutsch. Boris, findest du, als Christ darf man Metal hören? Heavy Metal. Boah, ich dachte, huiuiui. Was für eine herausfordernde Frage. Wie würde Paulus diese Frage beantworten? Und ich bin froh, dass ich damals so geschaltet habe und das genauso beantwortet habe. Ich habe gesagt, schau, wenn du Heavy Metal hörst, ist zwar überhaupt nicht meine Musikrichtung und ich wage zu bezweifeln, dass wir das in der Gemeinde einführen werden. Einige atmen erleichtert durch, gell? Aber wenn du Metal hörst, und du hörst dir so 1, 2, 3 Lieder durch, von mir aus auch das ganze Album, und du machst die Anlage aus oder stellst dein Handy aus oder was auch immer, nimmst die Kopfhörer raus und du sagst, und jetzt will ich beten. Jetzt will ich mit Jesus reden. Das hat mich so zu ihm hingezogen und zu seinem Herzen hingezogen. Hab ich gesagt, dann hör Metal. Wenn das die Wirkung auf dich hat, dass es dich zu Jesus hinzieht, dann ist es okay. Das ist die Leitplanke, die Paulus uns hier gibt. Was baut auf? Baut es dich auf? Fördert es dich in der Nachfolge Jesus hinterher? Die zweite Leitplanke, die uns dieser Vers nennt, heißt, was will beherrschen? Das haben wir ja vorhin gelesen. Alles ist mir erlaubt, und dann antwortet Paulus darauf. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Nichts darf einfach Macht und Autorität und einen Gehorsamsanspruch an mich stellen, außer Jesus allein. In Römer 6, Vers 12 beschreibt er das mit dem eigenen Körper so. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ich lese es bewusst noch einmal. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. In diesem Vers wird etwas deutlich, dass hier eine Eigendynamik entsteht, die mich aus der Entscheidungsfreiheit ausklammert. Im zweiten Teil des Verses heißt es, dass er, also der Leib, seinen eigenen Begierden gehorcht. Plötzlich gehorcht der Leib seinen eigenen Begierden und ich stehe nebendran und muss zugucken. Da fängt etwas an, eine Herrschaft in meinem Leben auszubreiten und aufzubauen, über die ich nicht mehr regiere, über die ich keine Autorität mehr habe. Und das, sagt Paulus, das ist die zweite Leitplanke. Sieh zu, dass nichts in deinem Leben deine Entscheidungsfreiheit ausklammert und dich beherrscht. Plötzlich gehorcht der Körper einfach blind den eigenen Impulsen. Wie ist das in deinem Leben, wenn du diese Leitplanken siehst? Vielleicht entsteht jetzt vor deinem inneren Auge der ein oder andere Moment, wo du über diese Leitplanke drüber getreten bist. Vielleicht aber auch entsteht jetzt so eine Erinnerung an ein Ereignis, wo du vielleicht in so eine Leitplanke hineingekracht bist, aber es hat dich gestoppt. Es hat dich davor bewahrt, einen Frontalunfall zu bauen und es hat dich wieder zurückgebracht auf die Fahrbahn. Was gibt es da in deinem Leben, was vielleicht beginnt, die Herrschaft über dich auszuüben? Es kann so etwas Banales sein wie ein Hobby, das plötzlich anfängt, mich in Abhängigkeit zu bringen. Es können aber auch ganz konkrete Abhängigkeiten sein: Alkohol, Zigaretten, Spielsucht, Pornos oder was auch immer. Zum Glück gibt es da einen ganz einfachen Test, um auszuprobieren, wie weit meine Entscheidungsfreiheit reicht. Verzichte einmal für eine bestimmte Zeit auf das, was dir gerade in den Sinn gekommen ist. Und du wirst schnell feststellen, ob du die Entscheidungsfreiheit über diese Sache hast oder nicht. Jetzt haben wir uns diese Leitplanken angeguckt und niemand, der ja mit dem Auto unterwegs ist, der guckt ja die ganze Zeit auf die Leitplanken, oder? Niemand, der mit dem Auto unterwegs ist, der schaut die ganze Zeit, oh, diese Leitplanke, höchstens auf einer Baustelle, oder, wo man so einen ganz schmalen Streifen hat, oder Anfänger, die orientieren sich immer an der Leitplanke. Aber wer länger unterwegs ist, der weiß, die Augen folgen immer, das Auto folgt immer den Augen. Beim Motorradfahren habe ich gelernt, da wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Und genauso ist es auch in dem Leben als Christ. Und genauso ist es auch für Paulus, für die Korinther. Und er kommt jetzt darauf zu sprechen, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen. Er bezieht jetzt diese Leitplanken mit ein und sagt, aber starrt nicht die ganze Zeit auf diese Leitplanken, orientiert euch nicht nur daran, sondern ihr müsst das Ziel vor Augen behalten, vor Augen haben, das, worauf ihr euch ausrichtet im Umgang mit unserem Körper. Da heißt es dann in Vers 13 und 14, 1. Korinther 6, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Es war der griechische Philosoph Plato, der die Meinung vertrat, unser Körper aus Fleisch und Blut zählt letztlich gar nicht. Unser Geist, unser Körper ist nur das Gefängnis für unseren Geist. Das, worauf es eigentlich ankommt, das ist der Geist. Und das haben die korinthischen Christen jetzt in ihr Leben übertragen. Und sie haben gesagt, jawohl, Jesus ist für mich gestorben, das habe ich angenommen, ich bin erlöst, ich habe den Heiligen Geist bekommen. Freiheit pur. Mein Körper spielt dabei überhaupt keine Rolle. Was zählt, ist der Geist. Der Körper ist unwichtig. Was jetzt mit dem Körper passiert, was ich mit ihm mache, spielt keine Rolle. Er wird, genauso wie das Essen, eines Tages einfach untergehen. Wie ich meine Sexualität lebe, ob ich zu einer Prostituierten gehe oder nicht, haben die Korinther gedacht, das ist ja vollkommen egal. Gott wird sowieso dem allen ein Ende machen. Dieser Körper gehört zur Welt, die sowieso vergeht. Gott wird eine neue Welt machen und darum geht es letztlich. Paulus beschreibt hier einen anderen Weg, eine andere Ausrichtung, ein anderes Ziel, auf das ich hin unterwegs bin, auf das ich mich ausrichte. Er sagt nämlich, dass unser Körper jetzt, in dem wir leben, Teil der Auferstehung sein wird und bereits jetzt Teil von Gottes neuer Welt ist. Und bevor sich jetzt der ein oder andere erschreckt und sagt, oh nein, jetzt muss ich den Körper für ewig behalten. Die Bibel sagt eine ganze Menge darüber, was mit unserem Körper passiert bei der Auferstehung, wie er verwandelt wird, wie er erneuert wird. Er ist mit dem alten Körper kaum vergleichbar. So wie Jesus nach seiner Auferstehung einen Auferstehungskörper bekam, so werden auch wir einen Auferstehungskörper bekommen. wo Tod und alle Auswirkungen des Sündenfalls keine Zugriffsrechte mehr haben. Kein Verfall, keine Krankheit, kein Tod, kein Leid, kein Schmerz. Das sagt die Bibel ausdrücklich, wird mehr sein mit diesem neuen Körper. Aber bis das soweit ist, sagt Paulus, gehört euer Körper schon jetzt zu Gottes neuer Welt. Und das ist Paulus' Begründung für Heiligung, für den Umgang mit meinem Körper, für die Entwicklung eines geheiligten Charakters. Er sagt, beginnt und lernt jetzt schon so zu leben, jetzt habe ich das gar nicht eingeblendet, beginnt jetzt schon so zu leben, als würde das Kommende bereits da sein. Es ist wie das Erlernen einer Sprache, die wir im Himmel einmal vollkommen sprechen werden. Das ist seine Begründung für das ganze christliche Verhalten. Visiert das an, sagt er. Das ist das Ziel, wenn ihr unterwegs seid im Umgang mit eurem Körper. Antizipiert das, was kommt. Antizipieren, das kennen die Fußballer gut. Ein guter Fußballer, der weiß nämlich, wo der Ball landen wird, noch bevor der Pass gespielt wird. Und wenn man mal ganz bewusst ein Fußballspiel anschaut, dann merkt man, dass die Jungs immer da stehen, wo der Ball in ein paar Sekunden sein wird. Das ist professioneller Fußball. Das bedeutet antizipieren. Ich lebe schon jetzt so, als wäre das Kommende bereits da. Das ist für Paulus die Begründung für den Umgang mit unserem Körper. Jesus wird regieren. Ich kann das jetzt schon zeigen in meinem Körper. Ich bestimme nicht mehr alleine, was mit meinem Körper passiert. Und die große Preisfrage, die wir uns da stellen müssen, ist natürlich, wie? Wie mache ich das? Wie bringe ich das zum Ausdruck? Was bedeutet das? Paulus hatte Leitplanken aufgestellt, die uns helfen, auf diesem Weg zu bleiben. Paulus hat gesagt, ihr müsst das Kommende bereits jetzt schon antizipieren, also aufnehmen und in euer Leben übertragen, als wäre das Kommende bereits vorhanden. Und ab Vers 15 erklärt er, wie sie das tun können und was das bedeutet. Und interessant ist, dass Paulus das auf die gleiche Art und Weise macht, wie er das im gesamten Neuen Testament macht. Immer auf die gleiche Weise. Da kann jeder Bibelleser mal drauf achten, wenn er in seiner stillen Zeit unterwegs ist und das mal studiert. Paulus macht das immer gleich. Ich möchte das mit Römer 12, Vers 2 verdeutlichen. Entschuldigung, da steht's. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Für Paulus beginnt ein veränderter Lebensstil und eine veränderte Ausrichtung immer mit einer veränderten Denkweise. Das ist für ihn der erste Schritt. Lernt auf eine neue Weise zu denken. Und genau dieses Denken erwähnt er in den Versen 15 bis 20 drei weitere Male. Da heißt es in Vers 15, wisst ihr nicht? Oder Vers 16, überlegt doch einmal. Vers 19, habt ihr denn vergessen? Jedes Mal spricht er das Denken und die veränderte Denkweise an. Gehen wir zu Vers 15. Wie sollen sie also diese Freiheit gestalten? Wie sollen sie das Kommende antizipieren in ihrem Leben und dem Umgang mit dem eigenen Körper? Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht? Und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Auf keinen Fall. Das kommt gar nicht in Frage. Das ist für Paulus die erste Konsequenz. Mein Körper gehört zu Jesus. Wenn man so ein Krimi mal anschaut, im Fernsehen zum Beispiel, dann und es entsteht ein Verbrechen in einer Stadt, dann sagt der Polizeichef manchmal zu der versammelten Mannschaft in der Polizeistation da, er sagt, ihr seid meine Augen und Ohren in dieser Stadt. Der Polizeichef kann natürlich nicht überall sein. Er kann nicht jeden Winkel ausleuchten, er ist ja alleine. Ihr seid meine Augen und Ohren in dieser Stadt. Schaut, genau das Gleiche möchte Jesus mit uns machen. Ja, er ist gegenwärtig, aber er möchte uns mit hineinnehmen und sagen, ihr sollt meine Augen und Ohren sein in dieser Welt. Jesus ist nicht mehr körperlich anwesend, aber durch uns, durch seine Kinder, durch seine Gemeinde, möchte er der Welt zeigen, wer er ist. Mein Körper gehört zu Jesus. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was mache ich mit meinem Körper? Meine Hände. Wenn sie Jesus gehören, was sollen diese Hände heute tun? Ich kann Wunden zufügen mit meinen Händen oder sie verbinden. Ich kann Schmerzen verursachen oder Schmerzen lindern. Was sollen meine Hände tun? Meine Beine. Wo soll ich heute hingehen, Jesus? Was möchtest du, wohin ich unterwegs bin? Es ist ja dein Körper, mein Magen. Nee, dafür fehlt mir jetzt ein Beispiel. Mein Herz. Wer braucht heute Liebe? Wen möchtest du lieben? Mein Körper ist der Ort, an dem mein Glaube praktisch wird. Durch meinen Körper verleihe ich meinem Glauben Ausdruck. Für Paulus ist die Anwendung klar. Wer seine Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau lebt, nimmt Jesus etwas weg, was eigentlich ihm gehört. Und das verdeutlicht er in den nächsten Versen, in den Versen 16 bis 18. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Überleg doch einmal, wieder an das Denken adressiert. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Jetzt fährt Paulus richtig große Geschütze auf. Und in diesen Versen ist so viel enthalten, dass man wieder eine kleine Predigtserie daraus machen kann, aber das werden wir an dieser Stelle unterlassen. Paulus argumentiert mit einem Zitat aus dem Schöpfungsbericht. Die zwei werden ein Leib sein. In 1. Mose 2, Vers 24 wird das gesagt. Wenn wir uns also die Frage stellen, wofür hat Gott Sex erschaffen? Einer der Hauptgründe, warum Gott Sexualität geschaffen hat, ist, dass man körperlich das feiern kann, was innerlich passiert ist. Dass man körperlich zum Ausdruck bringen kann, was innerlich bereits vorhanden ist. Einheit, Einssein, Zusammengehörigkeit, dafür ist Sexualität geschaffen. Unter anderem, natürlich auch um Kinder zu bekommen, aber das ist für Paulus Argument jetzt nicht relevant. Als Gott Eva geschaffen hatte und sie endlich vor Adam stand, dann rief er begeistert, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Das fehlende Puzzleteil für Adam. Erst zusammen bildeten sie ein Ganzes. Und jetzt bezieht Paulus dieses Bild der Einheit auf denjenigen, der gläubig wird, und Jesus. Wow, das ist ein ganz starkes Geheimnis. Und er argumentiert und sagt, Gott ist ein dreieiniger Gott, der niemanden braucht, eine perfekte Harmonie. Aber er entscheidet sich, diese Dreieinigkeit aufzumachen, seinen Sohn auf diese Erde zu senden, um für deine und meine Schuld zu sterben, um dir und mir die Möglichkeit zu geben, hineinzukommen in diese dreieinige Beziehung. Ich habe tiefen Respekt davor, wenn ich das so erkläre, weil das atemberaubend ist. Weil ich erst beginne zu begreifen, aber das bedeutet, das sagen viele Aussagen aus dem Neuen Testament. Jesus betet in Johannes 17 für seine Jünger und er betet zu seinem Vater und sagt, sie sollen eins sein, so wie wir eins sind, verbunden, ich in ihnen, sie in mir. Gott öffnet die Dreieinigkeit, um dich und mich damit hineinzunehmen. Das ist atemberaubend. Eine Einheit. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin eins mit ihm. Und deswegen ist Sünde und Verfehlung und Missbrauch der Sexualität keine Bagatelle, sondern etwas, was ganz, ganz tief geht. Ich verstehe die Aussagen in Vers 18 auch nicht bis ins Letzte. Aber da heißt es, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Hier scheint irgendwie eine Klassifizierung stattzufinden. Und ich glaube, es liegt in dieser gewaltigen Kraft der Einheit, die in Sexualität gefeiert werden kann. Warum haben okkulte Praktiken häufig mit sexuellen Handlungen zu tun? Helmut Merklein hat einmal Folgendes gesagt, er hat das erforscht und kam zu diesem Schluss, sexuelle Kommunikation schafft neue Identität. Es betrifft immer das ganze Menschsein, meine ganze Identität, mein ganzes Sein. Die Seelsorge bestätigt das, dass Verfehlungen in diesem Bereich besonders schwere Schäden anrichten. Es liegt daran, weil so eine große Kraft in dieser Einheit drinsteckt. Und Paulus sagt, ihr gestaltet eure Freiheit am besten so, wenn ihr versteht und begreift, in dieser Form zu denken, dass dein Körper zu Jesus gehört. Er gehört zu ihm, da ist eine Einheit entstanden. Das kann ich nicht einfach herausbrechen. Und dann sagt er in Vers 19 bis 20 noch ein letztes. Der Heilige Geist wohnt in mir. Da heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wenn er hier von Wohnen spricht, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dann meint er eine dauerhafte Gegenwart. Dein Körper ist ein heiliger Ort. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. Und die Konsequenz daraus für Paulus bedeutet, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Schau, und das, was erstmal so anhört, als wäre das wieder eine neue Fessel oder irgendwie eine Unfreiheit, ist in Wahrheit genau das Gegenteil. Ich habe erlebt, dass dieser kleine Satz, ich gehöre nicht mehr mir selbst, dich wirklich frei machen kann im Kampf mit der Sünde. Zu erleben und zu begreifen und zu verstehen und das immer wieder sich auch vorzuhalten, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Mein Körper gehört jemand anderem. Ich muss nicht ihm gehorchen. Ich bin ihm kein Gehorsam schuldig. Ich kann ihm den Gehorsam Jesus gegenüber unterordnen und sage, nein, 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 du darfst nicht machen, was du willst. Deine Wünsche und Träume und Sehnsüchte haben nicht das letzte Wort. Ich unterstelle dich Jesus. Du gehörst zu Jesus. Ich muss nicht diesen Impulsen einfach blind folgen. Paulus weiß, wie in diesem Beispiel mit der Aerodynamik, mit diesem Flugzeug und der Erdanziehungskraft, sobald wir auf unsere Selbstbestimmung bestehen, sind wir sofort wieder unfrei. Nur bei Jesus gibt es echte Freiheit. Und er erinnert die Christen in Korinth darin, dass sie ihre Freiheit gestalten müssen, damit sie in dieser Freiheit bleiben können. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich einladen, das zu feiern, das zu bejahen, was Paulus hier den Korinthern sagt. Dass du heute wieder ganz bewusst deinen Körper Jesus unterordnest und ihm erlaubst, die Herrschaft über dich zu behalten. Und stell dir die Frage, Jesus, was möchtest du mit meinem Körper tun? Er gehört ja dir. Ich glaube, das kann uns eine große Hilfe sein im Umgang mit unserer Sexualität, im Umgang mit unserem Körper. Paulus richtet zum Schluss in Vers 20 noch einmal sich an das Denken der Korinther. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Du bist so wertvoll. Jesus hat am Kreuz alles gegeben, damit du diese Freiheit erleben kannst. Echte Freiheit. Wirkliche Freiheit. Und sie auch behalten kannst. Bis in alle Ewigkeit. Amen.